So, guten Morgen, liebe Geschwister. Weihnachten ist ja nun lange vorbei. In 11 Monaten ist es schon wieder soweit. Aber die Nachweihnachtszeit hat ja auch so ihre Reize. In der Tradition der Kirche gibt es noch ein wichtiges Fest nach Weihnachten. Den angeblichen Tag, an dem die drei heiligen Könige aus dem Osten nach Bethlehem kamen. Der Tag ist nun vorbei. Aber nicht die Tatsache, dass drei Gelehrte zu dem ganz jungen Knaben Jesus kamen, ihn anbeteten und ehrten, weil sie wussten, dass er der von Gott versprochene König der Welt sein wird. Das können wir im Matthäus-Evangelium nachlesen, Kapitel 2, ab Vers 1. Leider erzählt uns die Bibel nicht, was Maria und Josef darüber dachten. Die Bibel berichtet uns, dass sie, nämlich die Könige, als wichtige, wertvolle, symbolträchtige Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe mitbrachten. Die Bibel berichtet auch nicht darüber, wie viel davon und was daraus wurde aus diesen Geschenken. Wir wissen aber über diese drei Personen praktisch gar nichts. Die Legenden machten sie zu Königen oder Magiern. Vielleicht waren sie ja auch nur relativ arm und brachten nur sehr wenig Gold, Myrrhe und Weihrauch. Stellt sich aber die Frage, was hat es mit der Sterndeuterei auf sich und wie konnten die Heiden von Gott wissen? Und diese Frage stellen wir jetzt zurück. Also diejenigen von euch, die ihre Bibel aufgeschlagen haben und eifrig nachlesen, es geht gar nicht um die drei Könige. Uns soll es heute darum gehen, dass hier Männer waren, die Gott ehren wollten. Dafür machten sie eine lange Reise und brachten Geschenke und beteten an. Ein Hinweis darauf, dass Heiden Gotteserkenntnis haben können. Nun heißt Heiden hier in Menschen, die die Offenbarung Gottes, so wie sie die Juden bekommen hatten, nicht kannten. Ja, sonst ist ja Heide ein sehr abfälliger Begriff. Die drei Gelehrten wollten jedenfalls Gott ehren oder den von Gott gesandten König der Welt, wie sie es verstanden. Das wollen wir auch. Und damit sind wir bei der Frage, die uns interessiert. Wie ehrt man, wie lobt man, wie preist man Gott? Also für heute eigentlich die entscheidende Frage, wie ehrt man, wie lobt man, wie preist man Gott? Da werden natürlich viele, die zuhören, gleich denken, das ist doch klar. Wir singen für ihn Lieder und sagen im Gebet, dass wir ihn loben und ehren und erklären, dass wir dies oder das zu seiner Ehre machen, so wie wir gerade ein Lied gesungen haben. Ja? Wir haben die großen Taten Gottes geehrt. Gut gedacht, aber ist das wirklich so einfach? Fragen wir uns einmal, was Ehre überhaupt ist. Wir haben ja viele Begriffe in unserer Sprache, die wir ständig benutzen, aber eigentlich nicht so darüber nachdenken. So, also Ehre ist eine Form der hohen Achtung, also des ganz hohen Ansehens aufgrund bestimmter guter Eigenschaften, dass man sich selbst gibt, dieses Ansehen, oder von seinen anderen Mitmenschen dieses Ansehen erhält. Ja, das ist Ehre. Natürlich mehr noch, sonst hätten wir ja das Wort Ehre durch Ansehen ersetzt. Aber dieses hohe Ansehen, diese hohe Achtung, die wollen wir natürlich Gott geben. Und jetzt sagt bitte Amen dazu und meint es auch im Herzen.
Amen.
Ja. Was sollen Lob und Preis eigentlich heißen? Das Wort Preis kommt ja so bei uns überhaupt nicht mehr vor. Es kommt nur noch in der Bibel vor oder in Liedern. Wenn ich in Bayern jetzt hier sprechen würde, würden die an was anderes denken. Und das, daher Lob und Preis heißen fast das Gleiche. Und es ist eine Wertschätzung für etwas oder für eine Person, die man zum Ausdruck bringt. Hohe, höchste, allerhöchste Wertschätzung. Beziehungsweise Lob Höchstes, allerhöchstes Preis, höchster Preis sind möglich. Gott zu preisen und zu loben bedeutet, dass man Gott als ganz hohen Wert einschätzen kann. Den höchsten, den es gibt. Das wollen wir natürlich auch Gott geben, dieses Lob, diesen Preis. Und dazu sagen wir wieder Amen. Nicht nur Gott selbst, sondern sein Wirken, sein Handeln, sein Plan, alles, seine Kreation wollen wir loben und ehren und ihm dafür danken. Das wollen wir natürlich Gott geben und wieder Amen dazu sagen. Also Dank gehört auch mit dazu. Wenn man jemanden ehrt, wenn man jemanden lobt, ist dann meistens Dank mit inbegriffen. Und wir wollen das Gott geben, weil er so ein großes Geistwesen ist und Menschen zu einem wunderbaren ewigen Leben berufen hat und dieses Leben ihnen auch ermöglicht. Er erwirkt etwas für seine nun nach der Schöpfung sich verselbstständigten Kreaturen. Nach der Schöpfung verselbstständigten Kreaturen, das sind wir. Sie leben in einer Schöpfung, die für sie eigentlich sonst nichts Großartiges im Hinblick auf Leben erwirkt. Wir müssen uns das Leben ein bisschen erkämpfen. Das heißt, er schuf Menschen und lässt ihnen alle Freiheiten. Die Menschen verirrten sich, aber Gott hat einen Plan für sie, wie er sie aus sterblichen Umgebungen, aus der sterblichen Welt mit all ihrem Leid und Kummer in eine unvergängliche Welt ohne Übel bringen kann. Was er dafür getan hat und tut und was er für seine Menschen tut, das ist Liebe, Lob und Preis wert. Und wenn wir das verkündigen, das, was Gott tut, das Erretten der Menschen, dann ist es schon ein Loben Gottes. Die drei Gelehrten aus dem Osten von Israel, wie man auch Könige oder Magier nennt, hatten ein Wissen darüber und wollten Jesus ehren, als er noch ein Säugling war. Ganz wunderbar eigentlich. Ihre Geschenke waren Weihrauch, Myrrhe und Gold. Und Weihrauch und Myrrhe wurden in den Religionen der alten Zeit auf glühende Kohlen gelegt und Gott zur Ehre als Räuchermaterial für einen guten Geruch dargebracht. Und noch heute ist es in einigen Teilen der arabischen Welt üblich, Weihrauch auf einen kleinen Kohlebrenner zu legen und herumzureichen, dass jeder mal daran schnüffeln kann, nach dem Essen oder wenn man Gäste hat. Und dieses Räuchern war auch ein Teil des Gottesdienstes, des Ehrengottes im alten Bund Israels mit Gott. Die frühen Christen haben das aber nicht gemacht. Wie viele aus dem alten Bund es an Sachen gibt, die wir in der Bibel lesen, die eine geistliche Erfüllung im Neuen haben, so auch dieses Räuchern. In der Offenbarung 5,8, da können wir das lesen. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ja, also der Johannes hat eine Vision, sieht Bilder, wie es vor Gott ist im Himmel und sieht, dass die, die Gott ehren, die bei Gott sind, ihm Räucherwerk darbringen und sagt, das sind die Gebete der Heiligen. Da sehen wir schon, auch unsere Gebete, natürlich auch unsere Bitten, sind etwas, mit dem wir Gott ehren. Betrachten wir die Psalme, die so etwas zwischen Gedichten, Gesang und Predigt sind. dann wird klar, dass David und vielleicht andere Gott in Worten lobten. Zum Beispiel in Psalm 104, Vers 31 lesen wir: Die Herrlichkeit des Herrn dauere ewig an. Möge der Herr Freude erleben an seinen Werken. Ja. David ehrt Gott und sagt: Die Herrlichkeit des Herrn dauere ewig an. In diesem Psalm werden die guten, positiven Eigenschaften und Taten Gottes genannt. Wir loben und ehren Gott in unseren Gebeten. Und mir, muss ich sagen, fehlen dazu oft leider die Worte. Lese ich die Psalmen, wie David das konnte, wunderbar. Nicht? Und bei mir, ach, das ist immer ein Rumgestammel, dann kommen andere Gedanken dazu. Und ach, ich wünschte, ich könnte so schön wie David. Aber eins kann ich. Ich kann sagen, so soll es sein. Und ich kann Amen dazu sagen, wenn jemand predigt. Und wenn ich die Psalmen lese, wenn ich in der Schrift lese, was Gott Wunderbares gemacht hat. Das kann ich. Und damit lobe ich und ehre ich Gott. Und auch Paulus hat das den Christen empfohlen. So schrieb er in seinem ersten Brief an Timotheus, 1. Timotheus 1,17 können wir das lesen. 1. Timotheus 1,17. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eigentlich nicht viele Worte, um Gott zu ehren, aber es wird mal zum Ausdruck gebracht. So, in Bali, der Insel in Indonesien, die sehr für Touristen offen ist, kann man zum Tempel gehen, einen bestimmten Geldbetrag einbringen in den Tempel und der wird von einer Kasse verwaltet. Tänzerinnen kommen dann, sehr geübte, gut ausgebildete, die dann zu den Klängen von Musik, die kommt aus dem Kassettenrekorder, für ihren Gott tanzen. Das machen sie ohne Publikum, nur für die Gottheit. Ein richtiger Beruf, Tempeltänzerin, zur Ehre und zur Freude Gottes wird getanzt. Die tanzen sehr schön. Auch in Indien gibt es Tempeltänzerinnen. Das soll die Gottheit erfreuen. Kann ich mir vorstellen. Wenn ich da also so ein Gott wäre, der das sehen würde, würde ich mich auch freuen, wenn die tanzen. Aber unser lebendiger Gott lässt sich so anscheinend nicht dienen. Das ist nirgends in der Bibel aufgeführt, dass Gott will, dass man ihn mit Schautänzen ehrt. Und schon gar nicht im Neuen Testament. Auch die Musik mit Instrumenten scheint im Neuen Testament nicht ein Mittel der Anbetung Gottes gewesen zu sein. Im Alten Testament ja. Jedenfalls gibt es dafür, für Musik mit Instrumenten, kein Vorbild im Neuen Testament oder in der christlichen Tradition. Das kam dann erst wieder später, dass man Musikinstrumente in den Gottesdienst einführte. Warum das so ist, weiß ich nicht. Warum gefiel es ihm im Alten Testament und nicht im Neuen? Aber eventuell will sich Gott klar von den Götzen der Menschen unterscheiden, die sich selbst mit berauschenden Festen, Tänzen und Musik dienten, angeblich zur Ehre Gottes. Und das ist natürlich auch für uns eine Gefahr. Wenn wir singen zur Ehre Gottes, es aber eher für unsere Freude tun, dann ist das eben nicht richtig. Ja, das könnt ihr euch vorstellen. Also es gibt immer wieder Gruppen, die sehr gerne singen, Chöre innerhalb der Gemeinden oder denen beigestellt. Und da wird viel zur Ehre Gottes gesungen, aber in Wirklichkeit machen die Menschen nur das, weil es so schön ist, für sich selbst. Äußerliches wird schnell gesagt und getan. Das ist einfach. aber Gott will innere Werte. In Matthäus 15,8 lesen wir, wie Jesus das Alte Testament zitiert, um den Menschen seiner Zeit ihre Fehler zu zeigen. Das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Matthäus 15,8. Ja. Die Menschen haben immer wieder gesagt, lobt Gott. Also für einen Juden, der sich an die jüdischen Traditionen hält, ist es ganz normal, wenn er von dem Allerhöchsten spricht, zu sagen, gelobt sei sein Name. Das gehört sich einfach so. Ist ja eigentlich nicht verkehrt, bloß für uns wirkt das immer etwas merkwürdig. Aber darauf kommt es Gott nicht an. Es ist schön, dass Menschen daran denken. Es ist schön, dass Menschen Gott mit den Lippen ehren, also sagen, wie großartig Gott ist. Aber das Herz muss eben auch dabei sein. Überall auf der Welt ehrt man Götter mit Opfern. Aber im Alten Testament auch unseren Gott. Sehr viele Opfer wurden ihm gebracht. Aber das war im Alten Testament nur ein Zugeständnis an die Schwäche der Menschen. Gott will das Herz, also den Verstand und die Gefühle der Menschen. Weil es einfacher ist, ein Tier zu opfern, als wirklich vom Inneren her Gott zu folgen. Dann fragen wir uns, können wir da nicht unsere Begeisterung und unsere Bedürfnisse, ihn zu ehren und zu loben, mit Werken für ihn ausdrücken? Kinder, die freuen sich so über die Eltern, die finden die Eltern so großartig. Was machen sie denn dann? Sie setzen sich hin und malen für die Mama, für den Papa, für die Großeltern ein schönes Bild. Ja? Ganze Wände sind manchmal davon bedeckt. Also die Eltern heften die dann an die Wand. Nicht, dass die Kinder auf Tapete malen. Also manchmal dann oder basteln irgendwas für die Eltern. Ich erinnere mich da noch an meine Versuche, irgendwelche schrecklichen Dinge, die da unter meinen zwei linken Händen entstanden, für die Eltern, und die Eltern freuen sich. Ich denke, Gott sieht das auch. Er sieht, dass die Menschen etwas für ihn tun wollen, wenn sie etwas machen, etwas schaffen, etwas kreieren. Aber da haben wir Menschen eben auch wieder unsere Probleme. Ich zum Beispiel würde gern eine wunderbare Ziegenzucht für Gott aufbauen und einen besonders schönen Zoo. Das fände ich ja so toll, am besten Zoo mit Ziegenzucht. Aber das würde wahrscheinlich kaum jemand verstehen, dass das zur Ehre Gottes sein soll. Und wenn ich mal so richtig überlege, besteht doch die Gefahr, dass ich das für mich selbst tue, weil es mir so Spaß macht, weil ich Ziegen so toll finde. Ja? Und Zoos so schön finde, so gern Direktor eines Zoos sein möchte. Also meine Selbstverwirklichung. Und dann ist mein Herz nicht auf Gott gerichtet. Er will vielleicht was ganz anderes. Wenn ihr mal überlegt, vielleicht möchtet ihr was ganz Tolles für Gott tun. Fällt euch sofort was ein? Ich weiß es nicht. Überlegen, ist das auch etwas, was ich für ihn tun will oder für mich? Im zweiten Buch Mose ab Kapitel 25 bis Kapitel 38, also viel, lesen wir, wie prächtig das heilige Zelt mit der Bundeslade gemacht werden sollte. Das hatte Gott gesagt, sie sollen es so schön machen. Und im ersten Buch der Könige, Kapitel 7, lesen wir von dem prächtigen Tempel, den Salomo für Gott bauen ließ. Sollten wir da nicht auch prächtige Kirchen und Gemeindehäuser bauen? Das haben die Menschen gemacht. Wunderbare Bauwerke zur Ehre Gottes. Kathedralen, wunderbare Kirchen. Je schöner ausgestattet, je wertvoller, desto besser. so wie man meint, eine Schule zur Ehre Gottes aufbauen und leiten zu können, Ziegen für Gott zu züchten, Kathedralen für Gott zu bauen und auszuschmücken, Musikstücke zur Ehre Gottes zu schreiben, Gemälde zur Ehre Gottes zu schaffen, kunstvolle geistliche Bücher zu schaffen, von denen man sagte, sie sollten als Werk von Engeln gesehen werden, wie das in Irland der Fall war. Oder ein großartiges Sozialwerk zu errichten. So kann der Mensch viel erschaffen und erarbeiten und damit Gott loben und ehren. Aber leider irrt sich der Mensch sehr oft und er macht es gar nicht wirklich für Gott. Seine Mühe und alle Anstrengungen verfehlen das Ziel. Und der Mensch wird dann geehrt und bewundert und gelobt für das, was er erschaffen und erarbeitet hat. Und es wird nicht der gelobt und geehrt, für den es sein sollte. Es war der Versuch, das eigene Vermögen und Können zu beweisen der Menschen. Das ist dann bei rausgekommen, das passiert. Traurig. Uns Menschen beeindruckt alles, was groß und mächtig ist. Wenn ein Elefant gezeichnet oder gemalt wird, dann ist er im Vergleich zu den Menschen, die dabei abgebildet werden, immer viel größer als in der Natur. Auf allen Bildern ist das so. Aber den Mensch beeindruckt das. Das finden wir toll, so wollen wir das sehen. Wenn wir eine Maus zeichnen, das beeindruckt uns nicht, wenn wir die groß machen. Oder da geben wir uns gar nicht die Mühe, die Maus groß zu zeichnen. Die Maus beeindruckt nicht, weil sie nicht groß ist. Und doch ist sie genauso ein Werk Gottes wie der Elefant. Ein kleines, schäbiges Gemeindehaus sieht nicht sehr beeindruckend aus. Eine große Kathedrale schon. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der sprach gern von, das ist was Repräsentatives. Das war immer ganz wichtig, dass etwas, was mit seiner Arbeit zu tun hat, repräsentativ ist. Also groß und beeindruckend. Aber wo ist denn das große Werk des Glaubens zu finden? In der großen, prächtigen Kathedrale oder im kleinen, schäbigen Gemeindehaus? Entscheidend für mein Leben war, dass ich das Werk des Glaubens in einem kleinen, schäbigen Gemeindehaus in England zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe. Es ist nicht selten, dass eher im kleinen, schäbigen Gemeindehaus das Werk des Glaubens zu finden ist, als in einer großen Kathedrale. Etwas Hässliches, Ungepflegtes, Armseliges ist nicht etwas, was Gott ehrt. Es kommt aber auf den Inhalt an. Und das ist der Geist darin oder dahinter in diesem Ding. Vielleicht kann man ja gar nicht anders als etwas Hässliches, Ungepflegtes, Armseliges erhalten. Ja, das sieht nach nicht viel aus. Man kann sich nicht vorstellen, dass es Gott ehrt. Wenn man aber das kann, etwas erhalten kann, schön machen kann und pflegen kann und es nicht tut, dann ist es keine Ehre für Gott. Aber insgesamt kommt es auf den Inhalt an, der und den Geist, der dahinter steht, wenn wir etwas Materielles sehen. Oder ein Lied hören oder ein Gedicht hören. Muss ja nicht immer etwas Materielles sein. Man ehrt Götter mit Opfern. Gott wurde im Alten Testament mit Opfern geehrt. Aber das war nur ein Zugeständnis an die Schwäche der Menschen. Gott will das Herz, also den Verstand und die Gefühle der Menschen. Das sollen wir nicht vergessen. Der Prophet Amos drohte Israel Strafen an im Auftrag Gottes, weil sie Arme ausbeuteten und das Recht verbogen hatten. Im Amos Kapitel 5, Vers 21 lesen wir, Amos 5, 21, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlung nicht riechen. Wenn ihr mir gleich euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich kein Wohlgefallen daran. Und eure Dankopfer oder von Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tut nur weg von mir, das Geplärr deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich gar nicht hören. Und vorher sagte Amos im Vers 4, suchet das Gute und nicht das Böse, auf das ihr lebt, dann wird der Herr mit euch sein. Und Vers 15, hasset das Böse und liebet das Gute und gebet dem Recht seinen Platz. Ich finde diesen Ausdruck so schön, das Geplärr deiner Lieder. Also an das, diesen Vers musste ich sehr oft denken, wenn ich bestimmte geistliche Veranstaltungen besucht habe. Ja. Das Harfenspiel, wenn dann also hier Musik, ich bin ja dafür, von Musik überhaupt nicht zu haben, wenn es nicht Dudelsack, Banjo ist und Volksmusik. Also Folk und Irish. Folk. Mag ich Musik, also gibt Ausnahmen. Indische Musik ist sehr schön und so, aber sonst, naja. Gut. Für Gott ist das egal. Das sind ja nur physische Erscheinungen. Aber Gott sieht den Geist. Und da können wir noch so schön für Gott singen, wenn der Geist nicht stimmt und man was anderes macht, sein Leben anders ausgerichtet hat, dann ist das schönste Lied für Gott nur Geplärr. Dieser Gedanke wird natürlich im Neuen Testament aufgegriffen. Der Evangelist Markus im 12. Kapitel, Vers 33, schreibt, und ihn zu lieben von ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Also Markus 12, 33 spricht Jesus, Gott zu lieben mit aller Kraft ist mehr als alle Opfer. Donnerwetter. Da möchte man manchmal verzweifeln. Was kann man denn noch alles für Gott machen? Wie soll man denn so viel herausbringen für Gott? Wir haben heute Morgen von Adam gehört, dass er sich schon immer auf das Essen gefreut hat. Kann ich verstehen. Ja, ich bin jemand, der nun sehr gerne gut isst. Und wenn es Weihnachten zu der Schwiegerfamilie geht, Autobahn, Wildeshausen Richtung Osnabrück. Ab Wildeshausen rieche ich schon den Truthahn. Ab Münster habe ich schon den Geschmack vom Truthahn auf den Zungen. Dort schmeckt er aus irgendeinem Grund immer am allerbesten. Gibt es noch eine nette Geschichte zu, aber die lasse ich jetzt mal weg. Fällt mir aber schwer. In Matthäus 9, Kapitel 9, Vers 12 erfahren wir, dass Gott Barmherzigkeit will und keine Opfer. Das heißt, er möchte eine Geisteshaltung von uns, um ihn zu ehren, statt materieller Opfergaben. Also diese Geisteshaltung, die wir haben, die ehrt und lobt Gott. Nicht das Opfer selber. Insgesamt zeigt sich, dass Gott von seinen Kindern will, dass sie ihn in der Grundhaltung ihres Wesens und in ihrem Leben ehren, indem sie Gutes tun und Böses und Schlechtes ablehnen aus Glauben und Liebe zu Gott. Diese Grundhaltung. So, ich muss mal wieder aus den Ferien erzählen. Tut mir leid, Elsa, steht nicht im Skript. Meine Frau und ich machen Urlaub in Bayern. Ja, und da, schau's her, ein wunderschönes Denkmal für irgendeinen Fürsten, Erzherzog, Ludwig, sonst wo. Ja? Findet man überall in Deutschland solche Gedenksteine für irgendwelchen Fürsten, die wurden damit geehrt. Ich erfuhr dann nur später, dass in Berchtesgaden dieser Fürst hoch angesehen war. Die wollten nun ihn wirklich ehren und loben und sagen, da bauen wir für ihn ein schönes Denkmal. Fein. Überall auf der Welt stehen irgendwelche Denkmäler. Aber was wäre denn dem Fürsten am liebsten gewesen? So ein Denkmal oder dass die Leute nach seinem Sinn leben? Das Gesetz nicht brechen, fleißig sind, ordentlich sind, sauber sind, vernünftig wirtschaften. Und er war ein großer Liebhaber der Jagd, dass sie nicht wildern und die Wälder erhalten. Das wäre doch Sinn gewesen. Ob das die Leute gemacht haben, weiß ich nicht. Jedenfalls nur irgendwas aufzustellen, ein wunderbares Monument oder so, das bringt noch nicht viel. Sondern im Sinne dessen, den man ehren will, zu leben. Das ist das Entscheidende. Die Bibel sagt uns nicht, was aus dem Gold, aus dem Weihrauch und der Myrrhe wurde, das die drei Gelehrten aus dem Osten zu Jesus als Geschenke brachten. Sie waren Zeichen des Glaubens und ein Zeichen der Erfüllung der Prophetie des Alten Testaments. Als Material waren sie aber für Gott unwichtig. Was die drei Gelehrten getan hatten, eine lange Reise auf sich genommen, Glauben gezeigt, angebetet und Ehrerbietung dem König der Welt gebracht, das war entscheidend. Eine Ziegenzucht kann sehr nützlich sein für die Arbeit der Christen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich habe da so meine Vorstellung. So, nein, ich kann euch auch mal erzählen, warum, aber das lassen wir jetzt mal. Ein Sozialwerk kann notwendig sein für Christen, damit sie dem Gebot der Nächstenliebe folgen können. Schöne und gepflegte Gemeindehäuser sind nützlich und sprechen Menschen an. Ein ordentlicher Lebenswandel ist notwendig für Christen, um kein schlechtes Bild auf Gott zu werfen. Viel Bildung für Gott zu erlangen, ist gut, um Christen im Glauben und in der Verkündigung zu helfen. Aber Gott will Glauben, Liebe, gute Werke, Gebete. Das ist entscheidend. Die anderen Sachen sind nützlich und unterstützend. Aber Gott will Glauben, Liebe, gute Werke, Gebete. Damit soll man sich dem Geist Gottes unterwerfen und Gott damit loben. Das sind die Geschenke, die man Gott bringt. Und sich bedanken für die Geschenke, die man von Gott bekommt. Das sind die Dinge. Daran denken, wenn wir etwas haben, es kommt von Gott, danke. Daran wollen wir auch immer wieder arbeiten und wir freuen uns, das tun zu dürfen. Und jetzt fällt mir etwas ein, Elsa, tut mir leid, ich komme aus dem Skript raus. Mittwoch radelte ich also Richtung Gemeindehaus. Wunderschönes Wetter, wurde gerade dunkel und ich hatte keine Ausrüstung gegen Regen dabei, was mir fast nie passiert. Und war, als ich so ungefähr ein Kilometerchen von meinem lieben, warmen, gemütlichen, trockenen Zuhause weg war, fing es an zu regnen, dachte ich, die ersten Regentropfen. Ich dachte, oh nein, hoffentlich wird es nicht schlimmer. Und es wurde nicht schlimmer. Ein paar Tropfen, ich wurde nicht nass. Und mir ist etwas passiert, was ich noch nie gefühlt hatte. Ich hatte das Gefühl, als ob Gott eine Hand über mich hält und ich trocken bleibe. Ich habe nicht dafür gebetet, das wäre anmaßend. Also wenn ich Fahrrad fahre und so dumm bin, mein Regenzeug zu vergessen, ist anmaßend zu sagen, auch Gott, bitte halte den Regen auf. Ja. Regen kommt oder nicht, das ist nun mal, Gott macht das so in der Natur. Ich hatte das Gefühl, als ob Gott Hand drüber hält. Bin trocken hier angekommen. Das hatte ich noch nie gehabt, so ein Gefühl. Ganz komisch, wahrscheinlich bilde ich es mir ein, aber es war wunderbar. Ich habe Gott natürlich gedankt. Weniger dafür, dass ich trocken nach Hause kam, sondern für dieses Erlebnis, dass ich dieses Gefühl haben durfte. Da ist jemand, der eine Hand über mich hält. Und wenn ich es mir nur eingebildet habe. Wie oft hat denn Gott im Leben seine Hand über mich gehalten, ohne dass mir das so bewusst war? oder ich nur sagte, danke, Vater. Ja? Also, aber so ein Gefühl, das ist schon wichtig, das können wir nicht selber erzeugen. Aber wenn wir es haben, können wir uns dafür bedanken und freuen uns. Dieser Dank, der Glaube, das ist besser als Kunstwerke, als Schoß und Tanz und Gesang für Gott. Wenn das stimmt, dann können wir ihn auch gut mit Gesang und Worten loben. Die anderen Versuche, ihn zu loben und zu ehren, sind dem untergeordnet und dürfen nicht, wie leider es oft bei Menschen schnell passiert, ihren Wert um ihrer selbst bekommen. Also nochmal, erst der Glaube, die Liebe zu Gott, das Folgen seinem Willen und seiner Gebote, und dann kommen die Sachen, die auch notwendig sind, in Worten Gott zu loben, etwas für ihn aufzubauen, zu schaffen. Es gehört dazu, so wie eine Lokomotive hinter sich Wagen braucht, damit es ein Zug ist, so sind Glaube, Liebe und Gehorsam vorweg und dann kommen die anderen Sachen. Mag Gott uns helfen, ihn in richtiger Weise zu loben und zu ehren. Amen.